Lieber Vater im Himmel, wir dürfen zunächst unseren Blick aufwärts richten, dürfen dir danken, dass wir jetzt wieder dein Wort haben dürfen. Aber wenn uns alles bewegt, auch selbst so etwas hier am Ort, dann dürfen wir auch Fürbitte tun, wollen dich bitten, Herr, dass du das auch als ein Zeichen hier setzt, dass auch Menschen nach dir fragen, denn es kommt nichts von ungefähr. Wollen dich bitten, bewahre auch die Menschen. Wir danken dir, Herr, dass wir wissen, es geht alles an deinem Thron vorüber. Und selbst wenn wir hier schon etwas derartiges wahrnehmen, wie viel mehr muss uns das bewegen, wenn du durch Feuergerichte größerer Art auch auf dieser Erde noch eingreifst. Herr, wir dürfen dich bitten um Erbarmen insgesamt über dieser Welt, dass du durch Gerichte zur Herrlichkeit führst. Bitten dich, segne auch das Wort unseres lieben Bruders. Amen. Wie Sie, es ist ja schon interessant, ich habe am Mittwoch das Thema auch betreffs Feuergerichte. Gibt es Zufälle? Ich werde einmal einordnen, generell Feuergerichte und Wassergerichte im Hinblick auch auf Endzeitsituationen. So, und nun zu dem Dienst unseres lieben Bruders. Aus Ruth Kapitel 2 lese ich zunächst die ersten 7 Verse und nachher noch die Verse 14 bis 16. Ruth Kapitel 2. Und Naomi hat...
Entschuldigung, liebe Geschwister, besser hier zu hören, als noch lang zu blättern in der Bibel und Gott noch lesen zu wollen. Das Hören ist jetzt besser und am Platz und gegeben.
So. Ich weiß nun, es gibt Typen, die mehr akustisch ausgerichtet sind und andere visuell. Also nehmen Sie mal das jetzt, ich lese es vor. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Felde hinter den Schnittern her. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas.
Also ein Zufall.
Ja. Tracht zuerst am Reich Gottes, dann wird euch alles zufallen. Das ist der einzige Zufall, den es gibt. Entschuldigung, ich will ja nichts vorwegnehmen. Sie las also auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und auf diesem Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch, und sie sagt zu ihm, der Herr segne dich.
Ist
und
das ein Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Ja.
Einmalig.
Und Boas sagte zu seinem Knechte, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und noch 14 bis 16. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und trinke und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln, Klammern Ehren, für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen.
Vielleicht
muss ich mal ein bisschen drosseln.
Ja, zuerst die Frage, wenn ich so spreche, verstehen alle? Dem Herrn sei Dank. Ich darf empfehlen, liebe Geschwister, dass ihr hier oder dann zu Hause einmal in stillen Minuten dieses Büchlein langsam lest. Denn nach dem, was wir hier jetzt hören dürfen, wird das Lesen dieses Büchleins nicht nur viel interessanter, sondern ganz wunderbar werden für jeden Einzelnen von uns. Zum Überwältigtwerden neu von der Herrlichkeit unseres Gotteswortes. Es ist nun die zweite Stunde, heute Abend, gestern die erste. Ich lese den letzten Vers in Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 23. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, die Ruth, um aufzulesen. Um aufzulesen. Wir lesen hoffentlich fleißig in unserer Bibel. Ob wir gottgemäß richtig lesen, das ist noch die Frage. Und hier ist die Ruth, diese Ehrenleserin, Vorbild, geistlicherweise. Das griechische Wort für lesen, also ein Buch lesen, die Bibel lesen, heißt anaginosko. Genau was die Ruth gemacht hat, als sie begann, hinter den Schnittern und Mägden her Ehren aufzulesen. Nämlich, sie beugt sich tief nieder, nimmt eine Ehre auf, macht die Körner bereit und isst die Körner dann. Wird das ein Teil von ihr selbst? Richtig lesen heißt, sich hinabneigen in das Wort Gottes und dann nehmen, auflesen, nehmen und dann an den Mund führen und dann essen. Alles geistlicherweise. Da hat Salomo ein eigenartige Feststellung. Die heißt, hat der Faule die Hand in die Schüssel ausgestreckt, um etwas zu holen, zum Essen, zu faul ist er, sie wieder an den Mund zurückzuführen. Habt ihr schon so einen faulen Kerl gesehen? Ich habe gesagt, du Salomo, also das geht mir zu weit. So einen habe ich. Und dann hat es hier gefunkt. Au, au, au. Nicht wenig von uns, der davon, hatten Gelegenheit, vorzügliche Brüder hören zu dürfen, als sie noch Kindlein und Jünglinge und Töchter im Glauben geworden sind. Und was wir da hören durften schon damals, war wunderbar. Oh, das möchte ich auch, so etwas. Das möchte ich auch. Ja, habe geistlicherweise die Hand ausgestreckt, das möchte ich auch, aber haben es nicht genommen. Ich weiß gut, was ich da alles wünschte. Oh, ist wunderbar, so etwas, so etwas. Ja. Nehmen, essen. Hat Jesus einmal gesagt, wer mich isst, hat er mal sowas gesagt? Ja. Wer mich isst, ist dann ein Fleisch und Blut mit ihm, aber wieder geistlicherweise. Und da lese ich Vers 23 noch einmal. Und so hielt sie sich zu den Mägden des Boas, um aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte vollendet waren. Was haben wir beieinander, unser ganzes Thema? Bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. So haben wir nun heute Abend als erstes eine Vorstellung der Personen, die in diesem Büchlein Ruth, ja, genannt sind. Da gebührt zuerst dem Boas die Ehre. Wen stellt Boas dar? Als Löser, als Erlöser. Jesus Christus ist hier Modell, Darsteller oder vielleicht eben nur Schattenriss, wie wir gestern gelernt haben, Schattenriss für Jesus Christus. Umrisse des Schattens sind genau die vom Körper dessen, der den Schatten wirft. Die Bewegungen im Schatten genau auch. Aber der Körper, der den Schatten wirft, ist viel wunderbarer und alles lebendig. Also, Boas als Darsteller des Christus. Die Naomi stellt Israels Rückkehr aus den Ländern der Nationen da, besonders Juda. Denn jetzt sind ja im Lande Israel meistens Juden, nur wenige von den 10 Stämmen, die Naomi. Die Ruth nun, die sich die Rut stellt die Juden dar, die aus der Zerstreuung unter den Nationen halt, wir sind an der Rut, nicht? Stellt die Nationen dar, die sich an die zurückkehrenden Juden anschließen. Wir werden Bibelstellen zur Kenntnis nehmen können, die vielleicht weitgehend unbekannt sind, aber ganz wunderbare Orientierung geben. Während die Orpa, die Frau des anderen Sohnes, den Juden, den zurückkehrenden Juden, den Rücken kehrt. Da darf ich gleich eine kleine Auslegung geben heute. Ganze christliche Gesellschaften, die bis vor, zum Beispiel in eine große charismatische Bewegung, die prächtig sich zu Israel und ihrer Rückkehr bekannten, haben global der Rückkehr der Juden ins verheißene Land den Rücken gekehrt. Durch Orpa dargestellt. Der Mann und die Söhne der Naomi, die sind ja alle in der Fremde gestorben, stellen alle die Juden dar, die in der Zerstreuung unter den Nationen umgekommen sind. Und das bedeutet, dass bei der Rückkehr der Juden heute bis jetzt noch keine männliche Kraft vorhanden ist, sondern sie kehren als Witwe, wird Israel heute gesehen, aus den Nationen zurück. Nicht in irgendeiner männlichen Kraft. Als Witwe. Was für eine Person fehlt jetzt noch? Eigentlich nur noch eine. Diejenige Person, die im Stadttor erscheint, und deren Namen gar nicht genannt wird, sondern die Schrift fertigt den Betreffenden ab, der und der. Und Boas sieht den gerade vorbeikommen, das ist der, der der Naomi noch näher blutsverwandt ist als Boas. Da sah er, dass der und der gerade vorüberkam und sagte ihm, bitte, komm hierher, bitte dich. Ja. Und bereitet ihm die Situation vor. Du hast den Vortritt. Du hast den Vortritt. Wir beschreiben die Sache im Moment. Es geht ja im Moment um andeuten zu können, wen nun geistlicherweise dieser der und der ohne Namen, wen der darstellt. Wenn Boas Christus darstellt, dann können wir diesen der und der oder den und den, wie wir sagen wollen, nicht einfach als irgendeinen Menschen stehen lassen. Wir sind ja daran, sowohl die prophetischen Seiten des Büchleins Ruth anzusehen, was alles geschieht in unseren Tagen auf dem Erdenrund mit Juda und Israel, Jerusalem und den Nationen, den Befreundeten Israels und so weiter, und vor allem dann die symbolische Auslegung, eben da stellt dann der Boas Christus da, und wie wir es gesehen haben, die Naomi die, die Ruth die und die Orpa die, die, der Mann und die Söhne das, und jetzt, wen stellt dieser da? Ich muss hier, darf hier an die beiden Berichte appellieren, die beiden Berichte anführen, nämlich bei denen Jesus in Niedrigkeit sich vom Satan führen ließ in die Wüste, um sich von ihm, dem Satan, versuchen zu lassen. Er führt ihn, und Jesus folgt, auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche der ganzen Schöpfung, des Kosmos, und ihre Herrlichkeit und sagt, bitte, hören wir gut, das alles, die ganze Schöpfung und ihre Herrlichkeit ist mir übergeben. Und ich verleihe es weiter an wen ich will. Du brauchst nur vor mir niederzufallen und mich anzubeten, und das alles ist dein. Hat Jesus gesagt, du Lügner? Im Gegenteil. Es steht aber wiederum geschrieben, er hat ein Bibelwort angeführt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und sonst keinen anderen Gott. Da verließ ihn der Teufel. Und diese Ordnung, Satan nicht als Satan geschaffen, dann wäre ja Gott selber zuerst derjenige, welcher, bitteschön, gar nicht dran denken, sondern Gott hat ihn als Erstling, Reschit seiner Geschöpfe geschaffen, so steht im Buch Hiob. Und ihn als schirmenden, gesalbten Cherub eingesetzt in seinem oberen Heil, Allerheiligsten. Da sind die Cherubim eingesetzt. Vollkommen an Schönheit, vollkommen an Weisheit. Du hast das Ende aller Dinge versiegelt, sprich Gott, von diesem Wesen. Bis dein Herz sich überhob und du kamst zu Fall. Und auch als zu Fall gekommen, ja, setzt Gott ihn nicht einfach ab, sondern nennt ihn im Gegenteil seit der Sintflut, nach den Tagen Noahs der Sintflut. Bis zum Jahr 2000 heute läuft das gegenwärtige böse Zeitalter, wovon Gott ihn mit seinem eigenen Gottesnamen noch ehrt. Er ist der Gott und Fürst des ganzen Kosmos. Das galt bis Golgatha. Die Verführung war ja vor Golgatha. Aha, jetzt wisst ihr schon, wen ich meine. Ist jetzt dieser ohne Namen erschienene Mann der und der? Hat er jetzt eine Christusähnlich würdige Auslegungserhöhung erfahren? Der braucht sie gar nicht zu erfahren, wir brauchen es nur zu sehen. Aber bitte nur bis Golgatha. Jetzt ist er nur noch der Fürst der Gewalt der Luft. Aha. Etwas Wichtiges, ganz kurz ergänzt von gestern. Boas war der Sohn der Rahab, der ehemaligen Hure in Jericho. Jetzt soll Boas Christus darstellen. Aber das geht doch nicht, ja, nur langsam. Erste Worte im ersten kleinen Propheten Hosea. Und Hosea wird genannt Josua. Im Hebräischen das Gleiche. Ich sage, was in der Bibel steht. Und Josua wird im Neuen Testament Jesus genannt. Und jetzt sagt Gott zu Hosea, Josua, Jesus, geh hin und nimm ein Hurenweib und zeuge Hurenkinder mit ihr. Zu wem hat das Gott gesagt? Zu Hosea? Zu Josua, zu Jesus. Ja. Ja, wer wäre dann das Hurenweib? Das durch die Rahab dargestellt ist. Jerusalem, Juda. Ja, das müsste aber so geschrieben stehen. Ja, das müsste aber so geschrieben stehen. Ja. Und tatsächlich, ausgerechnet im ersten Kapitel Jesaja, oder nein, da haben wir die Witwe, da muss ich schnell nachgucken. Erstens, Jesaja 1, Vers 21. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt? Welche Stadt ist gemeint? Jerusalem, die Hauptstadt Judas. Und dann kommt das Wort in Hosea, gerade Hosea 1, Vers 2. So beginnt es gleich. Geh hin, nimm ein Hurenweib und zeuge Hurenkinder mit ihr. Aha. Ja, ist nun Jesus tatsächlich als Jude dem Fleische nach aus dem Samen David war das auch schon ein Jude. Alles Juden in dem Geschlechtsregister. Aha. Liebe Geschwister, Schatten, dunkle Angelegenheiten. Aber unser eigenartig, einmaliger, wunderbarer Gott hat ausgerechnet in den dunkelsten Angelegenheiten in seinem Wort seine Weisheit verborgen. Bitte, im Schatten die Weisheit. Die herrlichsten Wunderwirkungen und Geheimnisse unseres Gottes im Schatten verborgen. Und dann ist ja Naomi eine Witwe. Klagelieder 1, Vers 1. Wie ist zur Witwe geworden, die große Stadt? Also wer ist die Witwe? Juda, Israel, Jerusalem. Zweitens, Klagelieder 1, Vers 1. Wieder Israel, Witwe. So beginnen gleich die Klagelieder. Jerusalem. War das Weib Jesu Christi im Alten Testament? Du bist mein Weib, ich bin dein Mann. Dann hat er ja halt nach dem Gesetz einen Scheidebrief gegeben. Ja, es ist die Witwe. Die Witwe. Auch hierin ist unser Gotteswort treu, vollkommen, indem, wenn schon dieses Völklein Israel Gott gegenüber immer, immer, immer weibliche Person ist, dann beginnt die Schrift schon mit einem Mädchen, das geboren worden ist und die Eltern und die Bekannten ringsum haben das so verachtet, dass sie aufs freie Feld geworfen wurden. Nicht mal den Nabel abgeschnitten und so und wälzte sich in seinem Blut. Du, Salem, Jerusalem, Hauptstadt von Juda, da ging ich an dir vorüber. Jesus, da, als neugeborenes Mädchen in den Dreck geworfen, sich wälzend in seinem Blut, und sprach: In deinem Blute lebe. Und ich nahm dich auf. Ich wusch dich und reinigte dich und erzog dich. Aber jetzt ist erst ein Töchterchen und dann ein Mädchen. Dann kam, ja, ich rede Worte Gottes, und dann kam die Zeit deiner Liebe, deine Brüste rundeten sich und so. So nahm ich dich auf, und ich liebte dich und du wurdest mein. Und dann geht's weiter und weiter, wie der Herr sie pflegt und immer schöner macht und kleidet und so weiter. Dann kommen Worte, die die Zeit Israels während den Herrlichkeitsjahrzehnten unter der Regierung Salomos zeigen. Und dann war sie überaus schön und bewundert von allen Nationen ringsum. Und dann auch bei Gier kommt jetzt die Überhebung und die Eitelkeit und so weiter. Genau wie das Ende bei Salomo dann aufhörte und dann die schweren Gerichte über Israel kamen, so über, über Israel kamen. Mit dieser einen Person, Töchterchen, ja, Jungfrau, Weib und Vielgeliebte und Verherrlichte und dann abfallende, Ehebruch treibende und dann zur Witwe geworden, ja, zur Hure geworden. Immer in weiblicher Gestalt Gott gegenüber. Jetzt kommt das große Aber. Gegenüber allen übrigen 70 Nationen auf unserer Erde sagt Gott, ihr sollt wissen, dieses Völklein Israel, Nachkommen Abrahams, nicht Abraham, Abrahams, unter der Beschneidung. Ist unter euch von, unter, gegenüber euch allen 70 Nationen, ist dieses Völklein Israel mein erstgeborener Sohn, mit allen Vorzügen eines Erstgeborenen. Ah. Irgendwie liegt dieses Gotteswort ständig in der Luft ums Erdenrund. Und das ist einer der geistlichen Gründe, warum alle Nationen von Natur Antisemiten sind. Das heißt, es sind gar keine Antisemiten, denn die Araber sind auch Semiten. Und es wimmelt heute noch von anderen semitischen Nationen, die von Sem abstammen. Wimmelt es? Es sind nicht, das ist nur ein ungeschickter Ausdruck, Antisemit zu sein, sondern die sind Anti-Juda, Anti-Israel, Anti-Jakob, Anti-Israel, Anti-Juda. Da ist die Sache klar. Wir haben jetzt ein Verständnis, wo liegt die Wurzel von dieser Tatsache? So. Jetzt kommt ja das wunderbare Tennenidyll. Oh. Müsste man eigentlich lesen. Was? Es ist Viertel nach acht. Oh, du, ich glaube, also da lese ich mal schnell etwas. Also, bitte, das ist Ruth 3. Also, was diese Naomi für eine Schwiegermutter war, ich habe gesagt, dass das Muster, das wunderbarste Muster einer Schwiegermutter. Sonst wären die beiden Schwiegertöchter nicht mit ihr gegangen und wollten beide mit ihr in das fremde Land der Juden kommen. Aber was für eine tüchtige Frau. Die Naomi, die wurde sofort von Boas, der wusste sofort, das ist ja meine Verwandte. Für die hat er sofort eine Wohnung besorgt. Da konnte die Ruth, wohnte dann auch bei ihr. Das heißt, die zurückkehrenden Juden, dargestellt durch die Naomi, ne, die haben jetzt Wohnung in Israel und da Christus sorgte, also aus dem Unsichtbaren bis jetzt überall, wo sie angegriffen wurden oder hätten vertilgt werden sollen, ist für alle Gegner Israel der Schuss hinten heraus oder auf sie zurückgekehrt. Also, Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl gehe? Der Ausdruck Ruhe suchen ist in diesem Wort da. Ruhe suchen, immer in diesem Buch, immer. Wenn einfach für Töchter, ledige Töchter, wenn jemand da helfen wollte, einen Ehemann zu finden, war die Meinung die, der half suchen, dass die Tochter Ruhe findet, nämlich wo? Im Ehehafen. Ja, ein sehr gutes Zeichen für die damalige Auffassung. Und jetzt kommt ein neues Ruhesuchen. Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er wurfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. Was heißt denn das noch? Jetzt ist die Gerstenernte vorbei, ne? Wenn er jetzt was trischt, ne? Dann ist die Gerstenernte vorbei. Jetzt wurde natürlich den ganzen Tag schon gedroschen, aber die Arbeiter hat er natürlich entlassen am Abend, aber da hat er seine Freude, wie wir gleich sehen werden, nun noch Verschiedenes zu arbeiten an dem wunderbaren Gerstenhaufen. Siehe, er warfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich und salbe dich. Oi, oi. Aha, die hatten also Wasser genug. Liebe Geschwister, sollen wir auch uns baden? Im Wasserbad des Wortes. Und salben. Voll Heiligen Geistes werden. Dürfen wir den Geist, der uns geschenkt ist, immer frisch nehmen, über uns und durch uns strömen lassen. Ja. Bade dich und salbe dich. Was ist unser Gottes Wort für eine lebendige Kraft? Aber bitte merken wir, lesen muss man können, richtig lesen. Sich hinabbeugen, hineinversenken und ergreifen und staunen und nehmen und essen. Bade dich und salbe dich, lege deine Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Lass dich nicht von jemandem sehen. Bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es geschah, wenn er sich niederlegt, also das sagt sie immer noch, wenn er sich niederlegt, so merke den Ort, wo er sich hingelegt, und gehe und decke auf zu seinen Füßen. und lege dich hin. Ja, das ist schon allerhand. Decke auf, aber zum Glück zu seinen Füßen. Also was die der Ruth da zumutete. Und er aber wird dir kundtun, was du tun sollst. Und sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, will ich tun. Solche Schwiegertöchter sind heute, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mehr vorhanden. Alles, was, ja, natürlich, aber das liegt zuerst an der Schwiegermutter. Wenn es dort stimmt, wie bei der Naomi, dann funktioniert es auch bei der Schwiegertochter. Und Boas aß und trank. Und sein Herz wurde fröhlich. Und er kam um sich am Ende des Getreidehaufens, also Gerste, niederzulegen. Da kam sie leise und deckte zu seinen Füßen auf und legte sich hin. Und jetzt? Und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht. Da schrak der Mann auf und beugte sich hin. Und siehe, ein Weib lag zu seinen Füßen. Und es geschah um Mitternacht. Mitternacht heißt diese Stunde. Liebe Geschwister, wir dürfen genau wissen, wann die für uns wichtige, große, von Gott bestimmte Mitternachtstunde vorhanden ist. Schön. Kurz, dass vor Gott 1000 menschliche Jahre nur gerade ein Tag Gottes sind, wissen wir. Im gleichen Psalm steht aber auch, und 1000 Jahre Menschheit sind vor Gott ebenfalls. Sind auch wie eine Wache in der Nacht. Und eine Nacht von 12 Stunden zerfällt im Neuen Testament, also in unserer Bibel, in 4 Nachtwachen. Die erste geht von Sonnenuntergang, Ebene, Sonnenuntergang bis nachts 9 Uhr. Dann war bei den Römern Wachablösung. Die Sonne sinkt tiefer und um Mitternacht war die zweite Nachtwache vorbei. Nach 1000 Jahren. 1000 Jahre sind wie eine Wache. Und eine normale biblische Nacht zerfällt in 4 Nachtwachen. Also, als Jesus starb, da wurde es wieder Nacht. Ums Jahr 1000 unserer Zeitrechnung war die erste Nachtwache tausend Jahre wie eine Woche und sie hat tausend vorbei. Und von nachts 9 Uhr, also ums Jahr 1000, die zweite Nachtwache, wieder 1000 Jahre, sind wir beim Jahr 2000 angekommen. Ich habe ja schon lang bezeugen dürfen, die große Mitternachtstunde unseres Gottes für uns findet statt, ich sage, ums Jahr 2000. Ja, da müsste ja schon Israel vorhanden sein, nicht? Wenn da das geschehen sollte, dass der Boas Christus und dann ein Weib zu seinen Füßen war. Und dann eine Ausländerin. Und was die Ausländer nun betrifft, während Israel zurückkehrt, werden wir auch gerade jetzt dann sehen. Die ersten Menschen, Adam, Eva, kamen zu Fall am Ende des siebten Tages, da Gott geruht hat. Hatten sie wunderbar im Paradies die Zeit. Ich sehe 1000 Jahre, ein Tag. Der siebte. Gott ließ den Satan hinein, um die zu versuchen. Der Fall ist leider zustande gekommen. Und da der Tag kühl geworden war, ging der Herr durch den Garten und rief: Adam, wo bist du? War Abend, der Tag kühl. Und mit dem Fall Adams ist es wieder Nacht geworden. 1000 Jahre vergehen vom Fall Adams. Erscheint Noah. Ist da auch was Besonderes passiert in den Tagen Noahs? Wieder vergehen 1000 Jahre, sind wir in den Tagen Abrahams. Ist das auch etwas? Und Lot? Wieder vergehen 1000 Jahre zum dritten, das war damals, in den Tagen Abrahams, Mitternacht. Zwischen dem Fall Adams und Jesus Christus. 1000 Jahre später war Hahnenschrei, morgens 3 Uhr. Da lebte David und Salomo. Und zum vierten Mal 1000 Jahre ist eine große Gottesnacht von 4 Nachtwachen vorbei. Ja, was muss dann erscheinen? Am Ende der vierten Wache muss doch die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Das letzte Wort in unserem Alten Testament. Und über euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung unter ihren Flügeln. Letztes Wort im Alten Testament. Ging dann die Sonne der Gerechtigkeit auf, erschien sie dann. Jesus Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit, liebe Geschwister. Ja. Also, Nachtwachenordnung und. Ja, was wollten wir? Ah ja. Mit der Naomi, den zurückkehrenden Juden, die Ruth, keine Israelitin. Da schlagen wir auf Jesaja 10, wenn ich es nicht irre, ich habe es notiert. Ich habe so viel notiert, liebe Geschwister, mal her. Ah nein, Jesaja 14, Vers 1. Wirst du vielleicht lesen. Jesaja 14, Vers 1. In unserem Zusammenhang eine wichtige Zeugnisreihe.
Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen, aha, und Israel noch einmal erwählen, aha, und er wird gilt das sie heute, ja, in ihr Land setzen.
Aha, ist das heute der Fall? Gilt also, was wir jetzt lesen, für heute? Ja.
Und der Fremde wird sich ihnen anschließen.
Und der Fremde
wird sich ihnen... Und sie werden sich dem Hause Jakob zugesellen.
Aha, wird sich ihnen anschließen und dem Hause Jakob zugesellen. Aha, hat das die Ruth gemacht? Weiter. Ja, hier. Dann kommt... Jesaja 56, Vers 3 und 6. Jesaja 56, Vers 3 und 6.
Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen.
Aha, jetzt sind die also schon die Fremden im Land, ja, ja, und jetzt bekommen die Zweifel und sagen, ja, wir sind eigentlich gar keine Juden. Ne? Ja. Und der soll das nicht sagen, ne? Lies weiter.
Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinen Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter.
Ja, sie, ja, das ist genau die Ruhe. Ja. Ja. Ist sie dir, die Ruth, nicht besser als sieben Söhne?
Ja.
Ist unsere Bibel in sich selber treu? Ja. Aber bitte lesen. Aufnehmen. Die Verdauung besorgt dann der Herr. Ne, da haben wir uns gar nicht mehr. Ja, bitte. Aber wir müssen es essen.
Ne? Ja,
ja. Ja. Wurde der Boas fröhlich, wir auch.
Ja.
Weiter, na, geht noch weiter. Zacharia 2, hast Vers 6 auch gelesen?
Noch nicht, nein, Moment.
Jesaja 56.
Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, oh, ihm zu Knechten zu sein, jedem, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. Und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berge bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus.
Also seht mal, die werden auch hier vorzüglicher jetzt von ja, Gott beschenkt, als Judah selber, als die Naomi. Dann kommt aber noch etwas. Zacharia 2, Vers 11. Zacharia 2, Vers 11.
Wehe Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Ist das? Zacharia 2?
Jesaja.
Nein,
Zacharia.
Zacharia.
Zacharia 2, Vers 11.
Ach, Vers 11. Ja.
Oh. Ich glaube, ich fange mit Babel an. Ja, ja. Kann sein.
Wehe Zion, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babel, denn so spricht der Herr der Heerscharen. Vers 15. Moment. Ach, an jenem Tage werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen.
Ah, ja, jawohl, ja,
Vers 15.
Ja.
So werden sie mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass der Herr der Heerscharen mich zu dir gesandt hat.
Gut.
Ja.
Also, das sind jetzt eine Reihe Zeugnisse, wie Gott Freunde Israels, die mit ihnen sogar bis ins Land ziehen, noch vorzüglicher so wie der Boas, die Ruth, die nicht Israelitin, die einfach mit der Witwe Naomi in Liebe nach Israel, sogar nach Bethlehem, Juda, gekommen ist. Ist nur noch die Ruth da für Boas und vor Gott die Hauptperson? Gar nicht mehr Israel und die Juden. Ne? Eigenartig wunderbar. Und so ist es, wird es sein mit den Nationen. Ich will gleich sagen, ich habe lange gemeint, die Ruth sei Vorbild für uns, die Gemeinde, weil so viel von Gnade ist. Aber die Ruth wurde ja über die Heirat mit Boas ganz in Bethlehem, Juda und Stammmutter noch der, des David, nicht? Also vollständig Jüdin. Ja. Dann, und währenddem die eigentlichen Juden, ja, die gingen ihre Wege wie ohne weiteres Bedenken. Und Gott, eigenartig, wie er gerade da die Fremdlinge besonders nun verherrlicht direkt. Also wir sind nicht die Ruth. Was sind wir dann? Ich glaube, sehr einfach, wenn Boas Christus darstellt, haben wir mit Christus auch etwas zu tun? Sind wir etwa Glieder an seinem Leib? Ist er unser Haupt? Wir sind Glieder am Leibe des Boas. Christus als jetzt derjenige, der Erhabene über alles, der überall befiehlt und es geschieht, sich aber einmal der Ruth besonders angenommen hat und unsere Erwählung in Christo ist nicht von dieser Schöpfung, ist nicht von dieser Welt. Bevor es Zeitalter gab, vor Grundlegung der Welt längst, ja, sind wir von Gott in Christo sichergestellt worden, auserwählt, zuvor bestimmt worden, zur Sohnschaft in Christo. Bei uns heißt es immer in Christo. Christus ist Boas. Das heißt aber auch, deshalb können wir, wie Boas, jetzt die ganze eigenartige Führung Gottes mit Israel und mit denen, die sich Israel anschließen, aber nicht mehr zum Leib des Christus gehören. Denn wenn die Entrückung stattgefunden hat, ist nicht etwa nichts mehr da von irgendeinem, sagen wir mal, einem Christentum, sondern dann sind gerade die da, um die es hier geht, die dann merken, unterdessen hat aber Gott mit Israel schon solche Wunder, noch vor den letzten 7 Jahren, solche Wundertage zur Schau gestellt, dass wir lesen, wenn der Feind dann in das Gesegnete Israel einbricht, sogar wenn die beiden Zeugen Mose und Elia da sind, den ersten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre, dann bricht er ein in das Land der Zierde und in die Stadt der heiligen Zierde. Ja. Und Israel wird noch vor den letzten 7 Jahren, oh, was jetzt alles zu sagen wäre, dass ich gerade, ich habe jetzt 7 Minuten übermarkt, noch 5 Minuten. Ja, wenn schon Gerste für uns eine Rolle spielt, nein, wir sind Gerste. Und Israel ist Entrückung, ist der letzte Moment der Gerstenernte, Abschluss der Gerstenernte. Wir sind die Gerste. Denkt an den Plan. Ne? Ein Lamm geschlachtet, eine Gabe dargebracht. Erste Festordnung, Paulus, lasst auch uns fest feierhalten, denn auch Christus, unser Lamm, ist geschlachtet. Und so weiter. So lasst uns nun das alten Sauerteig auswerfen und ungesäuertes, alles Böse, Schlechte, Gesäuerte ausfegen. Paulus, Gerste, wir kennen den Bericht in Richter 7, Vers 13, ich schildere es nur kurz, du kannst es vielleicht mal aufschlagen, wenn etwas wäre. Richter 7, Vers 13, da sind die Heerscharen von der Syrer. Ja, das war damals bis und mit dem heutigen Irak. Nach Israel gekommen und haben sich in einem Tal, in einer Talebene ihr Nachtlager eingerichtet. Da war nun der prächtige israelische Kriegsmann, nämlich nicht Gideon, sondern Gideon. Der schickte zwei Kundschafter nachts an das Lager und die schlichen sich an Wachposten der Syrer heran und kamen gerade dazu, wie ein Wächter dem anderen einen Traum erzählte. Du, ich träumte. Schaute rauf und sah da auf einmal oben ein Gerstenbrot rollt herunter auf unser Lager und zertrümmert das ganze Lager da. Dann sagt der andere, du, das ist nichts anderes als die Heere des israelitischen Heerführers, Gideon. Und was geschah? Dann berichtet die Schrift und so kam es. Ein Laib Gerstenbrot sind wir ein Brot. Ein Laib, nämlich Gerstenbrot. Das ist eine Situation für die Zukunft, wo der Leib des Christus ein Riesenheer von satanischen Mächten auf der Erde zerstört, zerschlägt. Der Gideon, der hat gekämpft wie große Gefäße, Tongefäße, Fackeln. In dem Tongefäß, dass man die Fackel nicht sah, nach. Und dann Posaune. Dann sagt Gideon, hat in drei Haufen ringsum aufgestellt, mehr 100 Mann, nur 100 Mann, gesagt: Wenn ihr meine Posaune hört, dann schlag die Krüge aneinander, dass Krach macht. Und dann sind die Fackeln plötzlich da. Und stoßen die Posaune. Links die Fackel und rechts die Posaune. Dann wo hatten sie das Schwert? Ohne Schwert. Und so geschah es. Gideon als erster, die anderen zwei Haufen als zweite und dritte. Und das ganze Lager da unten geriet in Verwirrung. Und das Schwert des einen war gegen den anderen. Und ein Rest floh und so weiter. Am anderen Morgen war nichts mehr zu sehen von dem Riesenheer der Feinde. Also, ein Laib Gerstenbrot. Entweder hat er sich darauf verlassen. Hat Jesus einmal auf grünem Grase 5000 Männer mit was gespeist? Jesus sagt, jetzt sind die ganze Masse da in der Wüste. Oder ja, grünes Gras war da, aber nur Büsche und so. Die Leute sollten ja nach Hause gegangen sein. Die hungert ja den ganzen Tag, mir zugehört. Danke. Gebt ihr ihnen zu essen? Dann sagt einer der Jünger, wir haben ja nicht, wir selber haben nichts da, aber da ist ein kleiner Knabe und der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das? Das ist ja nichts. Bringe den Knaben her. Er nahm die Brote vor sich, blickte gen Himmel und dankte dem Vater. Und nahm ein Brot nach dem anderen, gab es dem Jünger und sagte, gebt ihnen zu essen. Und er befahl, dass sie sich lagern sollten in Reihen 50 Mann auf 100 Ellen. Nein, ja, nein, 5, halt mal. In Reihen, ja, einmal Reihen auf einer Reihe, ja, und dann 50, ja, eine Reihe 100 Mann, 50 Reihen, das gibt 5000. Und in der Reihe sind 50, das sind aber 100 Reihen, gibt auch 5000. So hieß er sich laden. In Beten zu 50 und 100. Was ist das? Gibt es im Worte Gottes etwas, das 50 Ellen breit ist und 100 Ellen lang? Also genau 5000 Quadratellen umfasst? Gibt es so etwas? Genau die Umfriedigung des Vorhofes der Stiftshütte. Das heißt für uns, liebe Geschwister, unser Herr Jesus, auch wenn er sich in freier Natur auf grünem Grase bewegte, in irgendeinem Anliegen, war immer zu Hause in den Ordnungen des Hauses Gottes. Und wir, liebe Geschwister, wie kennen wir die Stiftshütte? Sagen wir einmal leider fast gar nicht. Wir Toren, wir Faule, was lesen wir denn im neuen Jerusalem? Wo nimmt Gott Platz? Im neuen Jerusalem. Was steht da? Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Der hat die Stiftshütte so lieb. Der sagt, er hat einen riesen Tempel und so weiter. Den bin ich sowieso selber, nicht? Aber jetzt darf ich endlich einmal in Frieden und Ruhe für immer in der Mitte meiner geliebten Menschheit leben, wohnen. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Wie kennen wir den Tempel von Salomo? Liebe Geschwister, ich hoffe, der Herr setzt einen Pfeil in unsere Herzen. Wir können eines tun und schämen und uns drunter beugen und sagen, Herr, ja, vergib. Schenk Gnade, wir möchten jetzt die letzten Tage, Monate und vielleicht noch ein paar Jährchen ja, noch reich werden. in deinem Wort, aus deinem Wort, durch deinen Geist. Kersten. Mit Ernte schließen wir Ernte. Jetzt ist wenn wir entrückt sind, dann ist die Gerstenernte abgeschlossen. Und dann läuft die Weizenernte. Und wenn die Weizenernte abgeschlossen ist, das sind genau 7 Sabbate, 49 Tage, buchstäblich im Alten. Der 50. Tag war das Fest der Sabbate im Neuen Testament, das erste Wir, Gerstenbrot, Golgatha. Und 50 Tage später, Pentekoste später, Pfingsten, da Brote, das war dann Weizen. Und im Pfingsten, da waren alles nur Juden in Jerusalem. Juden, Juden. Und da kamen Juden aus aller Herren Länderstädten. Juden und hatten nur Aufenthalt für das Fest, das Pfingstfest in Jerusalem genommen. Heißt immer alles Juden, alles Juden, Juden, Juden. Ja. Also, Weizen sind Juden. Und wenn Jesus sagt und sich mit einem Weizen, mit einem Samenkorn vergleicht, dann vergleicht er es nicht mit Gerste oder mit irgendeinem Korn, sondern mit, wenn das Weizenkorn nicht in der Erde fällt und erstirbt, dann bleibt es für sich. Wenn Christus sich nicht demütigen hätte wollen und einfach bleiben, was er war, ja gut, dann wäre Weizenkorn geblieben oder das, was er war, aber bringt keine Frucht auf der Erde, in Israel, in der Schöpfung. Sehr einfach. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Und du sollst wissen, o Mensch, was du säst, das wirst du ernten. Wir können aufs Fleisch säen, aber wir können auch auf den Geist säen. Und dieser Geist, und damit schließe ich, ist so wunderbar. Es ist der Geist, der um unsertwillen und der ganzen Schöpfung willen seufzt mit unaussprechlichen Seufzungen. Der auch unsere Herzen erforscht. Und erst wenn er unsere Herzen erforscht hat, weiß er, wie es da drin aussieht. Und dann weiß er, dass wir am liebsten schon nicht mehr sündigen würden. Das genügt ihm schon, genügt ihm schon. Und dann bittet er für uns, weil wir nicht wissen besonders, wie wir bitten sollen, wie sich gebührt vor dem dreimal heiligen Vater. Und dann betet er für uns. Dann wird es ruhig. Und dann sucht er Ruhe für uns. Halleluja, Amen. Liebe Geschwister, jetzt könnt ihr froh sein, dass der Bruder Mulder nicht aufhören kann zu sprechen, morgen früh verreist.